Diese Predigt hat den Titel Eine Höllenfahrt der Selbsterkenntnis. Und ein sehr bekannter Prediger tat vor nicht allzu langer Zeit den Ausspruch, vor allem weigere ich mich, Sünder zu unterhalten, die auf dem Weg zur Hölle sind. Ich predige, wie Richard Baxter es getan hat, als ein sterbender Mann zu sterbenden Männern und Frauen. Richard Baxter hat gelebt 1615 bis 1691. Um diesem so realistischen Wort kann man sich nicht entziehen. Schon gar nicht in dieser heutigen, unseren Zeit, wo eine übermütige christliche Freizeit- und Erfolgsgesellschaft als selbstdefinierte Vorzeigegeneration die westliche Christenheit verkörpert, in der Leid und Behinderung in jeder Form gemieden wird, mit allen Mitteln bekämpft und verhindert wird, ja absichtlich versteckt wird, damit Menschen nicht abgeschreckt werden, die man ja gewinnen will. Gewinnen wozu? Zu einem Spaß- und Event-Christentum ohne Buße, ohne Gehorsam, ohne Leid und ohne Bedrängnis, zu einem Christentum, das reich sein will in jeder Hinsicht. Unser Herr Jesus Christus redet doch ganz andere Worte vom Reich Gottes. Aber wir haben offensichtlich heute den Blick verloren für das Arme, für das Zerschlagene, für den Wert des Mangels, den Gott zulassen muss in unserem Leben, für den Wert des Leides, das er uns schickt, für die Züchtigung seiner Kinder, womit er unsere Herzen zu Christus selbst hinziehen will und nicht zum Erfolg und nicht zum Ansehen voreinander, nicht zur menschlichen Größe, nicht zur Gaben, zur kraftstrotzenden Gesundheit und zu gegenseitigen Macht erweisen. Es geht zu der Größe, wie Gott sie will. Und die hat eine ganz andere Ausrichtung und eine andere Dimension, wie ein erfahrener Bruder einmal ganz richtig bemerkte, ohne die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis gibt es keine Himmelfahrt der Gotteserkenntnis. Weil aber jegliches Predigen nur aus dem Wort Gottes zu kommen hat, hören wir jetzt zuerst einen Abschnitt aus dem Römerbrief als Grundlage dieser Stunde. Und da steht im Kapitel 14, alles was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Wir aber die Starken haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Denn jeder von uns soll seinem Nächsten Gefallen zum Guten, zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen. Ja, wer sind denn die Starken, von denen hier die Rede ist? Das sind die von Gott klein gemachten Leute, die gar keine andere Stärke mehr haben als ihn, Jesus. Das waren die seit jeher von Gott und für Gott und die Menschen nützlich gemachten von ihm, die sogenannten Frommen. Das Wort bedeutet im ursprünglichen biblischen Sinn von Nutzen sein, brauchbar sein, tüchtig sein, trefflich, tapfer und rechtschaffen. Und jetzt kommen wir ein Stück weit zur Höllenfahrt der Selbsterkenntnis. Gott sagt in seinem Wort zu uns, dein Schaden, der ist verzweifelt böse und deine Wunde unheilbar, so in Jeremia 30. Aber wer glaubt denn dieses Wort? Und nehmen wir noch ein zweites hinzu, Jesus sagt, es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt, so in Markus 10. Und da steht weiter, sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander, ja, wer kann dann überhaupt errettet werden? Jesus aber blickte sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Aber wer glaubt dieses unmöglich in seiner tiefsten Konsequenz? Kein Mensch. Wir haben vorhin gelesen, Jesus hatte kein Gefallen an sich selbst. Und das ist der wesentliche Unterschied zwischen ihm und uns. Wir haben Gefallen an uns selbst. Alles, was wir denken, was wir reden, was wir tun, all das wird gesteuert vom Gefallen an uns selbst. Und zwar unweigerlich und auch unabwendbar. An kaum einem anderen Umstand wird die Sünde so deutlich wie an diesem. Es gibt allerdings Christen, auch leitende Brüder, die der Meinung sind und das auch öffentlich verkündigen, dass sie nicht sündigen. Niemals, das ganze Jahr nicht gesündigt haben, vielleicht mit einer oder zwei Ausnahmen, das geben sie gerade noch zu. Aber sie übersehen dabei, dass sie das nur aus ihrem Gefallen an sich selbst heraus behaupten können. Und wem von uns ist es denn dauernd bewusst, dass wir leben und wir arbeiten und beten und was wir sonst alles tun und denken und wünschen, dass wir das alles aus einem Umstand heraus tun, dass wir Gefallen haben an uns selbst? Das ist der Motor in uns, der Antrieb, die Ursache und die Wirkung zugleich. Im Grunde ist ja die gesamte Schöpfung dieser Misere ausgeliefert und unterworfen. Sogar jeder Bacillus, jede Zecke, jeder Wurm, jedes Tier, jede Pflanze wird beherrscht von diesem Bestreben. Sonst gäbe es ja gar keinen Überlebenskampf, wie wir es nennen. Kein Töten, kein Überwuchern, kein Verdrängen, kein Fressen und Gefressen werden. Von daher kommt ja die Gier, der Hunger nach Leben, nach Lebensraum. Und so erst recht der Mensch, der selbstsüchtig alles zerstört in dieser seiner Sünde, die eigenen Lebensgrundlagen, die gegenseitigen Beziehungen und allen Frieden. Das ist eine höllische Sache. Ursprünglich angestiftet von dem, der als erster Gefallen gefunden hat an sich selbst, der dann seinen Thron höher machen wollte als den Gottes und der dabei einen Großteil aller Geschöpfe mitgerissen hat in seine schreckliche Situation. Ein Drittel der Engel und alle Menschen und auch die Natur. Und alles Bemühen des Menschen, wenn er versucht, edel zu sein, gut zu sein, gläubig zu sein, alles beginnt und endet seither im selben Zustand, im Gefallen an uns selbst. Ein Teufelskreis, im wahrsten Sinn des Wortes. Und der wird uns nicht nur anerzogen, nein, den tragen wir von vornherein in uns, diesen Keim. Und das wirkt sich auch beständig aus. Auch jetzt hier, herinnen in dieser Stunde. Wir sitzen da, wie ich rede, ihr denkt, ihr beurteilt, wir sehen einander an, wir entfernen uns gedanklich und kehren wieder zurück, damit wir nicht auffallen. Und richten unser Verhalten ein, je nachdem, was er eben uns diktiert, unser Gefallen an uns selbst. König David dürfte niederschreiben im Heiligen Geist, wie es uns dann in der Folge ergeht, im Psalm 38, denn deine Pfeile haben mich getroffen und deine Hand liegt schwer auf mir. Es ist nichts Unversehrtes an meinem Fleisch vor deinem Zorn, nichts Heiles an meinen Gebeinen wegen meiner Sünde. Meine Wunden stinken und heitern um meiner Torheit willen. Ja, wir müssen sie in der Tat fühlen, die Pfeile Gottes, die uns im Innersten treffen, dort, wo Gott nach Wahrheit verlangt. Aber gerade dort ist ja dieses Gefallen an uns selbst. Wir müssen den Gestank riechen, den Gestank unseres verdorbenen Eigenlebens. Schmecken müssen wir ihn. Denn das schafft in uns die richtige Voraussetzung für den Wandel in jenen Werken, die Gott geschaffen hat für uns, in denen wir ja wandeln sollen. Wir, die wir sein Werk sind in Christus, so steht es in Epheser 2,10. Was der Gestank ist, wir haben Gefallen an uns selbst. Und was die Pfeile, das sind Gottes Worte und die Bedrängnisse, die er zulässt, damit er uns geistlich arm und klein machen kann. Und wir wüssten es ja alle ganz genau, der Tod ist der Sold der Sünde, denn wir reden ja hier als Sterbende zu Sterbenden, das können wir ja nicht leugnen. Und wir wissen auch, das Gefallen uns selbst, das ist pure Selbstsucht. Und das ist Sünde, permanente Sünde, ist Zielverfehlung, weil wir damit Gottes Ehre verfehlen und nicht ihn lieben, dafür aber uns selber. Und damit ist schon das erste und größte Gebot völlig verfehlt und auch das zweite, die Liebe zum Nächsten. Im Gefallen an uns selber, da ist nicht die Wahrheit in uns. Dafür ist dieser böse Antrieb in uns. Und wir wissen aus Gottes Wort, was da in uns gegen die Wahrheit Gottes streitet. Es steht in Jakobus 3, wenn ihr aber Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, eine dämonische. Denn wo Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Aber wir Christen haben die Sünde ja recht unschlau reduziert auf Geldgier und Ehrsucht, auf Lügen und auf sexuelle Verfehlungen. Und da meinen wir, das sind die Schlechtigkeiten, das sei Sünde. Das stimmt ja auch. Und dagegen kämpfen viele wohl ihr Leben lang an, aber das schadet ihnen eigentlich nur noch mehr. Denn der wahre Feind, der sitzt in unserem Herzen, das wahre Verderben, die wahre Krankheit. Und die steuert uns von dort aus über das Gefallen an uns selber. Und das treibt uns dann zum Herrschen in der Familie, über den Mann, über die Frau, über die Kinder, über die Kollegen. Das treibt uns in die Sorgen, die wir hätten auf Gott werfen sollen und auch dürfen, aber wir gefallen uns selber mehr, besser. Wir halten mehr von uns als von Gott und vielen Dingen. Genau derselbe Trieb verleitet uns dann wieder zum Gutsein, zum Humanen, zum karitativen Aktivismus und unser Gewissen passt sich dem allen an. Wir glänzen in jeder Hinsicht, in unserem Selbstgefallen vor uns selber und voreinander. Das ist eine schreckliche Falle, die wir uns hier selber stellen, eine Doppelfalle. Egal in welche Richtung wir uns bewegen, wir sind unfrei gefangen in uns selbst. Jesus Christus hatte kein Gefallen an sich selbst. Wir aber haben es. Ja, was sind wir? Das Gefallen an uns selbst, das macht uns einerseits neidisch und geizig und auch nachtragend und verleitet uns andererseits zu Spenden und Wohltätigkeit, wobei unsere linke Hand ja recht gut Bescheid weiß, was die rechte tut, nicht wahr? Das ist unvermeidlich, das wird dir doch schon aufgefallen sein bei dir selbst. Und dazu dient ja der Spiegel des Wortes Gottes für die Aufrichtigen. Da sehen wir doch nicht immer deutlicher ein, dass es bei den Menschen unmöglich ist, gerettet zu werden, dass es nur einen gibt, der nicht gefallen hat an sich selbst. Und das Gefallen an sich selbst, das treibt einen Mann zur Frau seines Nächsten, das treibt eine Frau zum fremden Mann, auch in gläubigen Kreisen, heimlich vielleicht nur, in Gedanken, in Vorstellungen, im Frust, mit den Augen, mit manchen Komplimenten, mit Freundlichkeiten. Weil der eigene Mann nicht geistlich genug erscheint, wie die gläubige Frau meint, weil sie einen besseren verdient hätte. Weil der Mann nicht mehr hören will, was ihm Gott sagen lässt durch die eigene Frau. Und hierher gehören auch alle Schuldzuweisungen, die wir austeilen, offen oder heimlich an andere. Oder wo wir über die Vergangenheit klagen, im Grunde über Gott selbst. So wie die Frau, die du mir zugesellt hast. Die Familie, in die ich gestellt bin. Das Mobbing am Arbeitsplatz, die Kollegen, die Wohnung, die Nachbarn, meine ganze Situation. Das Gefallen an uns selbst, das steht hinter all dem. Und hinter weit mehr noch. Es werkt und wirkt in unserer Seele, aber nicht zum Guten. Es zweifelt, es klagt, es schimpft, es hofft. Und funktioniert meine Wunschvorstellung oder mein Protest nicht, das Gefallen an mir selbst, das ist und es bleibt unermüdlich. Es hat ja immer Zukunft, denn es wird auch in der Hölle nicht weichen, bei allen, die es bis zum Ende pflegen. Die Triebfeder in unserem Inneren, die sucht sich immer wieder ein neues Gebiet, ein neues Ziel. Das Feld ist ja groß genug. Es wird weiter geglänzt, gejammert und gewitzelt und gestöhnt, geschimpft, über- oder untertrieben. Das eine wird betont, das andere wird wieder ignoriert. Nur, das alles frisst ja in uns herum wie der Krebs. Das Gefallen an uns, das ist das Böse, das verzweifelte Leiden, das Gott an uns diagnostiziert. Da lässt es uns falsche Ansichten gutheißen oder wenigstens relativieren. Und wahre, richtige Dinge lässt es uns verschweigen. Es drängt uns zu reden, es drängt uns, unsere Meinung kundzutun. Und wisst ihr, bei wem Gott das am meisten offenbar macht? Ihr wisst es. Wir sollten ihr Gott gefallen, aber mit dem Gefallen an uns selbst, da tun wir ihm und uns selber keinen Gefallen. Wir sitzen jetzt da in unserer Versammlung und jetzt fragt euch da mal jeder für sich, was geht denn jetzt vor in mir? Wie beurteile ich das? Gefalle ich mir selber, weil ich hier bin, hier in der Versammlung? Oder sage ich ihm, oh Gott, sei du mir so in der Gnädig? Die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis, nicht wahr? Gehen wir noch ein Stück tiefer. Joseph Alain, ein Engländer, hat im Jahr 1672 ein geistliches Werk herausgebracht, in dem er die Überlegungen anstellte, was denn Dinge ohne Seele zu Gott sprechen würden über manchen selbstgefälligen Zeitgenossen. Er schreibt, und zwar frei übersetzt und etwas gekürzt, deine Speise würde vielleicht sagen, Herr, muss ich so einem Bösewicht wie diesen ernähren? Muss ich ihm von meiner Kraft geben, meine Vitamine? Nur damit er dich weiter verunehrt? Die Luft um dich her würde sagen, Herr, muss ich denn diesen Menschen weiter das Atmen ermöglichen? Und dein Pferd, also damals, aber heute dein Verkehrsmittel, dein Auto, der Fahrrad oder der Straßenbahn würde sagen, Herr, muss ich ihn wirklich tragen? Dorthin, wo sein Gefallen an sich selbst ihn hintreibt, er seufzt ja doch die Erde unter diesen Menschen. Und? Herr, der Herrscher, dein Herr und alle Kreaturen, die leiden unter ihm. Und noch etwas anderes. Ist Jesus gekommen, um uns zu erretten? Ja. Ist aber nicht auch gekommen, um an sich selber zu erfahren, was es heißt, von Menschen enttäuscht zu werden? Und ist er damit jetzt nicht in der Lage, unsere Enttäuschungen auf sich zu nehmen und sie hohepriesterlich zu tragen? Aber wie viele von uns gefallen sich in ihren Enttäuschungen und baden sich so lange darin, bis sie erfahren müssen, dass sie aus Christus heraus müssen, weil sie damit sündigen, mit diesem Bad an Selbstgefallen, beleidigt, enttäuscht, gemobbt und verletzt. Ja, wie wird es denn daheim beim Herrn im Himmel sein? Auch so? Kann nicht sein. Und die Latte, die uns da jetzt misst, die liegt nicht zu hoch für uns, sondern zu tief. Und sie liegt weit außerhalb von uns, denn nur Christus, nur Jesus Christus hatte kein Gefallen an sich selbst. Gottes Wort stellt dazu die Norm auf, das Normale im Reich Gottes, da heißt es, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist, im 1. Johannesbrief. Und überprüfen wir doch einmal in den Evangelien, nein, schon vor Grundlegung der Welt an, ob Jesus Christus wirklich Recht hat, ob er zu Recht die Frage stellt, wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Und nicht eine einzige Stelle findet sich im Wort Gottes, wo er Gefallen gefunden hätte an sich selbst. Nicht auf dem Berg der Verklärung, genauso wenig im Tempel, als er die Tische umgestoßen hat, weder im Abendmahlsaal noch beim hohepriesterlichen Gebet oder am Kreuz. Wir können jedes Wort, jede Tat, jedes Schweigen, jede Heilung untersuchen, die er getan hat. Es findet sich kein Hinweis auf ein Gefallen an sich selbst bei ihm, nicht die Spur. Anders bei uns, wir reden hier von Christen, von in Christus neu gemachten Menschen. Ist unangenehm, nicht wahr? Aber die Tatsache spricht gegen uns. Womit das Herz voll ist, da geht der Mund über, sagt der Herr. Und da kommen täglich die Beweise. Was ist es denn, wenn man aus unserem Mund hört, du, ich muss dir ehrlich sagen. Oder etwas kürzer, also ehrlich gesagt. Solche und ähnliche Sprüche, die kennen wir doch alle nur zu gut. Und wo immer ein Mensch beleidigt ist, eingeschnappt ist, der Grund ist das Gefallen an sich selber. Aller Streit, alles Grübeln, alles Befürchten, alles Lieblose entspringt hier an dieser Stelle in den Herzen. Wir schnappen ein. Wir ärgern uns, wir werden unversöhnlich. Warum? Weil diese Sünde in uns wirkt. Andererseits sind wir dagegen freundlich, sind wir von uns aus angenehm, sind wir nett, sind wir arbeitsam, sind wir fleißig. Warum? Weshalb? Wozu soll man uns wohl so sehen in diesem Licht? Wollen wir einen Freund finden, einen Partner, einen Ehepartner, einen Bruder gewinnen für unsere Gemeinschaft? Was steckt hauptsächlich dahinter? Ob wir es zugeben oder nicht, wir gefallen uns selbst dabei. Wir laden ein zu uns. Nehmen wir zum Beispiel das Fasten. Am vergangenen Donnerstag ist unser Glaubensbruder operiert worden. Als ich am selben Tag um 12 Uhr beim Mittagessen gesessen bin, habe ich gedacht, du sitzt da, während der Bruder mit einem offenen Brustkorb am OP-Tisch liegt. Hätte er heute auch fasten können, ne? So wie beim ersten Mal, als er operiert wurde. Und da habe ich gesehen, dass ich auch beim Fasten an mir selber gefallen habe. In Zacharias 7,5 fragt uns Gott, habt ihr da für mich gefastet? So ist es mit allem, was aus uns kommt. Nach Jakobus 1,26 ist jede Frömmigkeit wertlos, wenn man dabei sein Herz betrügt. Und deshalb heißt es ja in Epheser 2,10, dass es Gottes Werke sind, die er für uns vorbereitet hat, an denen wir wandeln sollen. Und da bleibt uns, was diese Werke betrifft, kein Selbstgefallen. Allerdings für das Wandeln darin schon. Da ist dir die Tür wieder offen zum Eigenlob, nicht wahr? Oder nehmen wir zum Beispiel die jetzige Predigt. Ist sie eine Rede, die Gott gefallen soll oder euch Menschen? Ich muss mir das immer wieder fragen und fragen lassen. Geht es dabei nach dem Motto, höre Herr, dein Knecht redet? Oder stimmt die Richtung wirklich, rede Herr, dein Knecht hört? Wie sagt Rosenius, wenn du das Evangelium so predigst, dass du die Gläubigen nicht ermahnst, dem Evangelium würdig zu wandeln, zu wachen und zu beten und den ganzen Harnisch Gottes anzuziehen, dann verdienst du, bestraft zu werden als einer, der nicht das ganze Wort Gottes predigt. Und Hofacker sagt dazu, es gibt keine größere Sünde für einen Prediger als Selbstgefälligkeit. Ich muss abnehmen, Christus muss zunehmen, so denkt ein Knecht Christi. Die Frage, Ob meine Rede Gott gefällig ist oder mir selber, die bleibt aber nicht am Prediger allein hängen und am Lehrer, von dem Jakobus ja schreibt, dass er ein strengeres Urteil empfangen wird. Wir alle reden ja und reden uns zu Gericht. Wir kennen wohl alle Gottes Urteil über den Eliphas im Buch Hiob, wo im Kapitel 42 Gott sagt, wo steht, da sprach der Herr zu Eliphas, dem Temaniter, mein Zorn ist entbrannt über dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Ja, was war denn die Ursache des Zornes Gottes? Die Ursache war, dass Eliphas und seine beiden Freunde aus ihrem Gefallen an sich selbst herausgeredet hatten, über Gott. Die selbsternannten Ratgeber des Hiob, die waren ja so gefühlvoll und mitleidig, dass sie sich 7 Tage und 7 Nächte zu ihm auf die Erde gesetzt haben, ohne ein Wort zu sagen. Na, solche Freunde hat kaum jemand. Das ist schon die hohe Schule der Zuneigung. Aber am Ende ist Gottes Zorn entbrannt über ihr Gerede von ihm. Doch keine Seelsorger. Warum? Jesus sagt in Johannes 7, wer aus oder von sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Wie viele Predigerschicksale damit besiegelt wurden, das sei dahingestellt. Und wie viele Lehrer auf diese Weise in die Irre gegangen sind. Aber du und ich, wir reden ja auch über Gott. Manche sagen uns, ich habe heute ein so gutes Gespräch geführt. Aber riecht's da nicht schon nach dem, was im Psalm 38 als Gestank beschrieben war? Eliphas von Teman hatte sich damals unter anderem hinreißen lassen zu sagen, es steht am Anfang des 5. Kapitels in Hiob, rufe doch, ist einer da, der dir antwortet? Und an welchen von den Heiligen willst du dich wenden, sagt er zu Hiob. Man kann da nur von einem Kapitalverhaus sprechen. Dieses Wort ignoriert nämlich absichtlich die Güte und Barmherzigkeit des lebendigen Gottes, der doch so oft betont in seinem Wort, dass er antworten wird, wenn jemand ihn anrufen wird. Ehe sie rufen, will ich antworten, sagt der Herr an einer Stelle und an einer anderen, rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkündigen, die du nicht weißt und viele andere Stellen mehr. Aber das Gefallen an der eigenen Rede, an den eigenen Gedanken, an der eigenen Meinung, das schließt doch jedes Mal Gottes Barmherzigkeit aus und bringt ihn in Misskredit. Und das ist gefährlich, denn das stellt auf die Dauer die Weichen in meinem Leben in die falsche Richtung. Wir halten ja also das Thema im Herzen, das Gefallen an uns selbst und die Gespräche mit anderen. Das ist eine höllische Mischung mitunter. Nach dem Motto, sollte Gott wirklich gesagt haben? Ja, was reden wir? Was denken wir von Gott? Reden wir recht? Denken wir recht von ihm? Oder fordert unser Gefallen an uns selbst hier einen furchtbaren Tribut? Ja, bei der heutigen lockeren Einstellung im Christentum bezüglich der Person Gottes ist es ja dann kein Wunder, dass alles abdriftet, was die Gottesfurcht längst verloren hat. Und das ist keine Bagatellkrankheit, das ist ein chronisches, ein verzweifelt böses Leiden. Was sind wir denn eigentlich? Kinder Gottes? Kinder Gottes. Woher denn dann dieser verbliebene Schaden in unseren Herzen, in unseren Reihen? Es steht ja offensichtlich zu befürchten, dass wir diese Urkrankheit gar nie angebracht haben, trotz Wiedergeburt und Gotteskindschaft, trotz Christentum und Jüngerschaft. Wir fürchten Sünden, ja, die wir als Neid kennen, als Missgunst. Wir sprechen davon, dass wir nicht weltlich sein sollen und wollen. Wir lesen weiterführende Bücher, Biografien und Auslegungen, aber in puncto Gefallen an uns selbst, da bewegen wir uns immer noch auf der Stelle, drehen uns im Kreis, immer und immer und immer wieder um uns selbst. Haben wir uns denn der Heilung in Christus von dieser Urkrankheit entzogen? Versehentlich oder absichtlich? Wollen wir vielleicht gar nicht geheilt werden davon und haben diese Dummheit vor uns selber verschwiegen? Erkennen wir denn noch, was und wer uns treibt zum Denken, zum Handeln, zum Reden? Das heißt in Römer 8, 14, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Er muss da nicht die Scham und Trauer über unseren Herzenszustand uns überwältigen. Jesus hatte kein Gefallen an sich selbst. Obwohl er der Einzige hier auf Erden war, der Gefallen hätte haben können an sich selbst und doch wieder nicht. Denn dieser Gedanke schließt sich ja automatisch selbst aus. Hätte Jesus Gefallen gehabt an sich selbst, dann wären wir jetzt für alle Zeit verloren. Der, der ohne Sünde ist, hatte kein Gefallen an sich selbst. Wir, die Sünder, wir haben Gefallen an uns selbst, die ganze Zeit über. Aber das ist ja das Typische, der Automatismus, der Sauerteig der Sünde, dass sie alles durchsetzt und durchdringt und in Beschlag nimmt. Und es bleibt nicht allein dabei, dass dieses Gefallen an uns selbst in uns alles bewirkt, was gedacht, gesagt und getan wird von uns, nein, sondern es wird auch ebenso schnell alles automatisch gerichtet. Denn Jesus sagt, siehe, ich komme schnell und mein Lohn mit mir. Und sie klebt uns an, diese auffallende Sünde des Gefallens an uns selbst. Sie treibt uns selber zum Richten, zum Planen, zum Egoismus, zum Faulsein und Unfruchtbarsein und zum Heucheln untereinander. Zum Angeben genauso wie zum Beleidigtsein. Und sie untergräbt faktisch jede Lauterkeit, jede Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit. Wie Jesus ja sagt, wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Und wir erkennen daran als Gläubige mit den Jahren immer mehr, immer deutlicher, wie erlösungsbedürftig der Mensch tatsächlich ist und wie erlösungsbedürftig wir bleiben. Mehr und mehr vergeht uns dabei die lockere, die wenig dankbare Einstellung, die wir anfangs gehabt haben zum Evangelium, zum Heilsplan Gottes, zu unserem Retter und zur Sünde. Und da merken wir erst recht, wie verzweifelt war, dass unmöglich Gottes ist, wenn er sagt, bei den Menschen ist's unmöglich. Anfangs glauben wir das ja nicht von Herzen. Bin ich aber nicht in Christus, bleibe ich vielmehr bei mir, dann wird mich mein Gefallen an mir selbst unweigerlich ins ewige Verderben bringen. Ich kann es ja nicht einmal abstellen, wie auch Paulus ausgerufen hat, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Bekannte Stelle in Römer 7. Eine Situation völliger Unmöglichkeit und Hilflosigkeit tut sich mir auf und sie bleibt absolut unrettbar. Bei den Menschen ist es unmöglich, sagt der Herr. Das glauben wir nicht wirklich. Wir sind heimlich vom Gegenteil überzeugt. Glauben immer noch an etwas Gutes in uns. Die Gespräche hier im Raum nachher werden das auch wieder beweisen, denn niemand von uns kann dabei aus. Es ist unmöglich. Wir werden uns unterhalten über geistliche Dinge, wie wir sagen, es kommen Fragen hoch in uns, Erkenntnisse werden aufgetischt werden und wir werden nach Hause fahren und wir werden uns weiter profilieren voreinander, vor den Nachbarn im Geschäft, vor dem Ehepartner, vor Glaubensgeschwistern. Und wir werden uns wieder so geben, so gut, so geistlich, so rechtgläubig, wie wir gesehen werden möchten, so wie man uns eben kennen soll. Aber eines wird uns nicht gelingen, uns wird es nicht gelingen, keinen Gefallen an uns selber zu haben. Und mit der Zeit muss jeder Aufrichtige überzeugt worden sein von diesem Unmöglich. Mit der Zeit bekommen wir zu einschlägigen Gottesworten hier eine ganz neue Einstellung. Da steht in Römer 13, im Vers 11, als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Und ein anderes Gotteswort sagt uns noch deutlich dazu, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Und solche Worte, die sollen uns tief treffen. Und wenn wir sie nicht geflissentlich überlesen, nicht beiseite schieben, sondern uns treffen lassen, wie es ja sein soll, dann sehen wir sie, die unüberbrückbare Kluft, die befestigt ist zwischen dem eigenen menschlichen Bemühen und dem, was Gott für uns bereitet hat. Denn jegliches eigene Bemühen, dieses Leiden, das Gefallen an uns selbst abzustellen, das scheitert ja schon im Ansatz. Man könnte sogar sagen, früher noch, weil uns der Herr schon als ungeformten Keim gesehen und gekannt hat. Er weiß, wie wir sind. Er kennt ja unser Leiden seit jeher. Aber gibt es hier eine Lösung? Wir brauchen ja eine Lösung. Soll es denn im Himmel so weitergehen mit dem Gefallen an uns selbst? Es wäre ja dann kein Himmel, sondern die Hölle. Der Herr Jesus sagt ja nicht vergeblich, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Wann hat er das gesagt zu seinen Jüngern? Als sie gefallen hatten an sich selbst, als sie Freude gehabt haben daran, dass ihnen sogar die Geister untertan waren. Wohlgemerkt in seinem Namen, das betonen sie sogar. Sie waren nicht ungläubig, aber sie waren selbstherrlich. Ist es nicht die Krankheit, die in unseren Tagen die Christenheit mehr als alles andere durchzieht? Und wir wollen nicht verschweigen, was der Herr, der nicht gefallen hat an sich selbst, an dieser Stelle dann folgerichtig gebetet hat. Zu derselben Stunde steht, frohlockte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Arme, gedemütigte, zerschlagene Herzen, Unmündige, die haben wenig, sehr wenig gefallen an sich selbst. Aber die sind auch nicht weit entfernt vom Reich Gottes. Deshalb sagt Gott ja, solch ein Herz wird er nicht verachten. Ja, mehr noch, in Psalm 34 steht, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Und Jesaja 57, das bekannte Wort, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Nur diesen Zustand, den können wir aber nicht von uns aus erreichen, zumal auch das Herz der Gläubigen immer nach Hohem strebt, nach einem vorzeigbaren Leben, das vor Gott und den Menschen heil und gesund wirken soll, nach hohem, guten Ansehen. Schaut doch her, so sind wir, die Gläubigen. Und deshalb ist so viel Krampf im Leben, in den Familien der Gläubigen. Weil Gott da nicht mitgeht. Es gibt ja nichts in der Welt, was es nicht auch in christlichen Gemeinden und Familien gibt. Es geht im Reich Gottes hier auf Erden nur durch Bedrängnis, die Gott dann schickt, die er zulässt. Es geht durch Leiden und Schmach draußen vor dem Lager. Nur so geht es himmelwärts. Ja, ja, wir kennen die Bibelsprüche dazu, aber wir glauben sie nicht, nicht wirklich. Na, schau sie doch an, wie sie wirklich ist, deine Familiensituation und alles andere um dich her. Und warte nur, was auf dich noch zukommt von Gott her. Ihm geht es nämlich um das Ganze, um Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dabei geht es nicht in die Höhe, in menschlich gewünschte, anschauliche Sphären vor Gott und Engeln und Menschen. Nein, es geht in die Tiefe. Ausgezogen wirst du, je länger, je mehr, von deinem prächtigen Scheingewand. Du und ich, das Schauspiel Gottes vor den Engeln und der Welt. Du, der Gegenstand des Wirkens Gottes hier auf Erden, wie im 2. Korinther 5 steht. Und selig ist der, der es zulässt und der dann völlig gedemütigt nichts anderes mehr vorweisen kann als das, als den, den Gott uns zum Heil verordnet hat, seinen Sohn. Und zwar in allen Belangen, in allen. Keine eigene Ehre, kein Ansehen, keine Herren. Wie weit sind wir oft weg vom Spruch eines längst heimgegangenen Bruders, der gesagt hat, nur durch Hohn geht's zur Krone. Es ist ein Kampf, der uns verordnet ist. Den aber der Herr Jesus führen muss in uns. Nach unserem Mitgestorbensein und unserer Aufnahme in ihm. Das Leben im Glauben an ihn, in ihm und aus ihm, das ist kein christlich-menschlicher Spaziergang. Das ist eine scharfe Sache. Es geht nämlich um deine Ewigkeit. Dabei geht alles drauf. Weil die Welt uns gekreuzigt ist und wir der Welt gekreuzigt sind. Aber wer glaubt es? Keiner glaubt es, der Gefallen hat an sich selbst. Und die Lösung ist niemand anderer als Christus. Er selbst, er allein und wir in ihm. Denn diese zwei Gegensätze, die sind ja ewig unvereinbar. Hier der Christus, der nicht gefallen hat, der an sich selbst, tut aber mein Ich, das sich selbst gefällt. Und die Lösung, die liegt deshalb absolut nicht in mir. Sie wird nie in mir liegen. Ich bin das Hindernis. Die Lösung ist und bleibt er. Und die eine bleibe in ihm für alle Ewigkeit. Aber wir müssen das zutiefst begriffen und ergriffen haben. In dir, in mir ist nichts, was heil ist, was Gott gefällig ist, was er annehmen wird. An uns ist alles verwerflich. Er will das nicht. Und das ist auch der Grund für all die verworfenen Opfer, die der Mensch Gott bringt. Der Vater will nur ein Opfer. Wir können ihm nur ein Opfer bringen. Und zwar sein Opfer, das Lamm Gottes, das für uns geschlachtet ist, seit Grundlegung der Welt. Gott will nur seinen Sohn. Und deshalb gibt es nur eine Lösung. Wir müssen in seinem Sohn sein. Aber auch in Christus sind wir nichts von uns selber aus. Wir sind in ihm nur etwas um seinetwillen. Wir Erkaufte, Mitgestorbene, Mitauferweckte, Angenommene und Geliebte in ihm. Das dumme, selbstgefällige alte Herz meldet sich da wieder gleich. Also bist du ja doch geliebt. Aber nein, nein. Und nochmals, nein, nicht so. Der Geliebte ist er und ich um seinetwillen. Weil ich, und das ist das Gute, das Wunderbare, das schöne Evangelium, die ehrlichste Botschaft überhaupt, weil ich sein darf in ihm, da ist das Unmögliche wahr, möglich und wirklich geworden. Erkauft, erlöst, angenommen, ja, aber nur um seinetwillen, der nicht gefallen hat er an sich selbst. Mein Gefallen an mir selbst, das hört nur auf in ihm. Und im gleichzeitigen Bewusstsein meiner absoluten Verwerflichkeit, meinem Verhaftetsein in der Sünde und in meinem Mitgestorbensein mit ihm. Aber es muss mir klar geworden sein, wie nötig das war und dann meine Neuschöpfung in ihm. Ich bin ja wohl als Person da, als Teil des neuen Menschen, des Leibes Christi, als angenommener Sohn Gottes in ihm, dem Geliebten Gottes. Aber ohne ihn, außerhalb von ihm, da bin ich nichts als ein hochmütiges, zerstörerisches, durch und durch böses Wesen, das sich darin auch noch gefällt. Wir müssen diese sonnenklare Standortbestimmung verstanden haben, damit wir erkennen, wie scharf es da hergeht, wie eklatant der Unterschied ist, damit wir die Furcht Gottes nicht verlieren, die Gott uns zur Errettung gegeben hat. Wir sind, was uns betrifft, für diese schreckliche Sache der Selbstgefälligkeit permanent anfällig und damit dem seelischen Verderben in jeder Hinsicht ausgesetzt. Aber was ihn betrifft, unseren Herrn und Heiland, sind wir und werden wir auch für dahin gerettet in ihm, wenn wir in ihm bleiben und er uns durch seine Gnade in sich erhält, was er ja versprochen hat. Und wenn er uns sagt, bleibt in mir und ich in euch, dann ist es nicht nur eine Aufforderung, ist nicht bloß ein Befehl, sondern es ist die feste Zusage, dass das möglich ist, dass wir in ihm bleiben dürfen und können. Auf der anderen Seite aber ist es die Warnung, doch auf ewig verloren zu gehen, wenn wir uns ihm absichtlich wieder entziehen. Christus hatte nicht Gefallen an sich selbst. Und für jeden, der an ihn glaubt, der aus ihm neu geboren ist, ist es ein Indikator, der uns aufzeigt, wo wir stehen, ob wir in ihm geblieben sind, ob wir festhalten an ihm, aus ihm leben, in ihm leben, durch ihn leben, in jedem Gedanken, bei jedem Wort, bei jedem Schmerz, bei jeder Begegnung. Und gegen Ende des Briefes an die Römer schlägt der Heilige Geist dazu etliche einschlägige Töne an, wie zum Beispiel in Kapitel 13, zieht den Herrn Jesus Christus an. Und Kapitel 14, leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Und dann zeigt er uns die von Gott gewollte Stellung für uns, die er uns selber gebaut hat. Dort ist alles Selbstgefallen verschwunden. Dort ist der Ort der Herrlichkeit. Da ist das Haus Gottes mit den Wohnungen, die der Herr uns bereitet. Unser Heim in Ewigkeit, das uns ja heute schon beherbergt. Ohne im Schauen, aber im Glauben. Und dort ruht unser ganzes Gefallen, wie Paulus dann sagen darf, ich habe also Grund zum Rühmen. In Christus Jesus, vor Gott. Das ist die Stellung. In Christus Jesus, vor Gott. Und wie herrlich gehen uns da ganz neu die Aussagen der Bibel über unseren Herrn Jesus auf. Zum Beispiel, du bist schöner als die Menschenkinder. Gnade ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet auf ewig. Und das ist das wunderbare Wort. Das ist der wunderbare Ort in ihm. Die Tatsache, der Umstand, dass wir in ihm sind, sein und bleiben dürfen in Ewigkeit. Das ist doch das allerherrlichste Erbteil, das sich der Vater für uns ersehen hat. Und der Sohn, unser Herr, er hat es vollbracht. Und ihm sei dafür ewig Lob und Dank. Amen. Amen.